Ja, schön, dass Sie da sind an diesem zweiten Abend in unserer Reihe zum Thema Wer ist Jesus? An Jesus scheiden sich die Geister heute Abend. Jetzt sehe ich, was passiert ist. Ich habe die falsche Folienvorlage verwischt. Aber es geht heute Abend an diesem zweiten Abend unserer Reihe zu Wer ist Jesus? Jesus, der neue Mose und der Mittler des neuen Bundes. Ich weiß nicht, ob Sie sich darüber Gedanken gemacht haben. Gestern Abend stiegen wir so ein, dass wir überlegt haben, was musste die Voraussetzung sein, damit die Menschen überhaupt Jesus als den Gesandten Gottes, als den Sohn Gottes, als den Messias erkennen konnten. Und da haben wir die Spur aufgelesen oder die Schneisen geschlagen, die in den Evangelien uns gegeben sind, in denen klar gemacht wird, dass schon im Alten Bund es verheißen wurde, dass ein Messias kommen wird und wie dieser Messias sein wird. Nun haben wir heute Abend das Thema der neue Mose, der Mittler eines neuen Bundes, in dem es darum geht, dass das Volk Israel ja schon eine Religion oder einen Glauben hatte. Sie waren jetzt nicht gerade offen oder empfänglich für eine neue Botschaft. Und das ist auch gut so, dass sie überzeugt waren von dem, was sie übernommen hatten von den Vätern und was in den Schriften stand. Eine zentrale Figur für das Volk Israel zur Zeit Jesu war natürlich Mose als Mittler des Bundes. Er hat das eigens von Gott geschriebene Gesetz auf die Tafeln eingegraviertes Gesetz dem Volk überbracht. Wie sollte denn irgendetwas sich daran ändern? Das in Stein gemeißelte Gesetz Gottes, das für alle Ewigkeit gelten soll. Aus diesem Grund hat Jesus Mose auch in seiner Verkündigung thematisiert und hat gezeigt, dass Mose nicht der Einzige war oder ist, der einen Bund mit dem Volk Israel bringt oder schließt. Es gab ja auch einen Bund davor, der Bund Gottes mit Noah und seinen Nachkommen, also mit der ganzen Welt. Und er zeigt dann im Laufe seines Wirkens auf, dass er der Mittler eines neuen Bundes ist. Man muss sich am alten Bund abarbeiten, um zu erkennen, was der neue Bund Gottes mit seinem Volk ist. In Matthäus 17, 1 bis 4 lesen wir, und nach 6 Tagen nahm Jesus mit sich Petrus und Jakobus und Johannes, dessen Bruder, und führte sie allein auf einen hohen Berg. Und er wurde verklärt vor ihnen, und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne, und seine Kleider wurden weiß wie das Licht. Und siehe, da erschienen ihnen Mose und Elia, die redeten mit ihm. Petrus aber fing an und sprach zu Jesus: Herr, hier ist gut sein. Willst du, so will ich hier 3 Hütten bauen, dir eine, Mose eine und Elia eine. An dieser Begebenheit können wir sehr schön sehen, was für eine Dynamik dahinter steckt, wo Jesus auftritt und als Lehrer Gottes für das Volk aufsteht und seine Verkündigung bringt. Er steht zum einen in der Kontinuität. Der verklärte Jesu ist nicht alleine vor Gott, sondern Mose und Elia. Wir haben gestern Abend vom Elia, von dem endzeitlichen Propheten, der in Johannes dem Täufer gewissermaßen wiedergekommen ist. Und auch Mose, die reden mit ihm, sie sind eigen, würde man sagen, auf Schwäbisch. Die sind sich eins, die bilden eine Gemeinschaft. Wenn wir später heute Abend von der Gesetzeskritik Jesu hören, dann müssen wir das in Erinnerung behalten, dass es auch eine Kontinuität gibt. Jesus kommt nicht mit dem Anspruch, mit mir fängt alles an, sondern in mir erfüllt sich das, was bisher gewesen ist. Mose und Elia, sie sind gewissermaßen mit Jesus Zeugen dafür, dass er vor Gott verherrlicht wird. In Matthäus 23, die Verse 1 bis 3, da lesen wir, da redete Jesus zu dem Volk und zu seinen Jüngern und sprach, auf dem Stuhl des Mose sitzen die Schriftgelehrten und Pharisäer. Alles nun, was sie euch sagen, das tut und haltet, aber nach ihren Werken sollt ihr nicht handeln, denn sie sagen's zwar, tun's aber nicht. Auch hier sehen wir, dass Jesus die Botschaft des Mose voll unterstützt. Das, was sie sagen, ist richtig, aber sie leben es nicht. Er steht in der Kontinuität. Auch in Markus 7, Vers 10 bis 13 sehen wir etwas Ähnliches, wo er sagt, denn Mose hat gesagt, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren und wer Vater oder Mutter flucht, der soll des Todes sterben. Ihr aber lehrt, wenn einer zu Vater oder Mutter sagt, Korban, das heißt Opfergabe soll sein, was dir von mir zusteht, so lasst ihr ihn nichts mehr tun für seinen Vater oder seine Mutter und hebt so Gottes Wort auf durch eure Satzungen, die ihr überliefert habt und dergleichen tut ihr viel. Für manche ist die Stelle vielleicht ein bisschen kryptisch oder zumindest ungewohnt. Die Rede von Korban, Opfergabe, das beruht darauf, dass die Rabbiner zur Zeit Jesu gelehrt haben, jedes Kind oder jeder Sohn in erster Linie ist für die Fürsorge für seine Eltern verpflichtet. Wenn sie ins Alter kommen, dann muss der Sohn dafür sorgen, dass sie ein Auskommen haben. Mit einer Ausnahme. Man bringt das Geld in den Tempel. Oder man bringt das Geld in die Synagoge. Und dann bist du entbunden von deiner Pflicht, für deine Eltern zu sorgen. Damals gab es auch Generationenkrach. Wenn man dem Vater was auswischen wollte, konnte man auf dieser Weise elegant sagen, ja, ich tut mir leid, ich kann nicht für dich sorgen. Das, was für deine Fürsorge aufgewendet hätte werden müssen, das habe ich der Synagoge gestiftet. Einen wunderbaren Thron Moses, eine Kanzel. Die Prediger in der Synagoge haben gesessen und auf so einem Stuhl Moses, das habe ich einen ganz wunderbaren aus Marmor gestiftet für die Synagoge. Und was hat er damit gemacht? Er hat das eigentliche Gesetz Gottes, den Sinn des Gesetzes Gottes, ausgehebelt. Und daran, übt Jesus zurecht getrickt. Das ist das nicht gemeint gewesen mit dem Gesetz Mose. In Markus 12, 25 bis 27 lesen wir, wenn sie von den Toten auferstehen werden, so werden sie weder heiraten noch sich heiraten lassen, sondern sie sind wie die Engel im Himmel. Es geht um das Streitgespräch mit den Schriftgelehrten, die Jesus aufs Glatteis führen wollen. Es handelt sich um Sadduzäer, die nicht an die Auferstehung der Toten glauben. Und die konstruieren einen fiktiven Fall, wo eine Frau mit 7 Brüdern nacheinander verheiratet war und mit wem sie dann im Himmel verheiratet sein wird. Jesus sagt, aber von den Toten, dass sie auferstehen, habt ihr nicht gelesen im Buch des Mose, bei dem Dornbusch, wie Gott zu ihm sagte und sprach, ich bin der Gott Abrahams und der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Gott ist nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebenden. Ihr irrt sehr. Die Sadduzäer haben nicht an die Auferstehung geglaubt, sondern die haben Jesus nur mit einer Fangfrage einwickeln wollen. Aber Jesus gibt Kontra. Die Sadduzäer halten nämlich die Propheten nicht für Wort Gottes. Sie halten nur die Tora, die 5 Bücher Mose, für verbindlich. Und da sagt er, habt ihr es nicht im Tora schon gelesen? Und bringt hier dieses Beispiel vom Mose im brennenden Busch. Er führt Mose an als Garant für die Wahrheit der Auferstehung. In Lukas 16, 31 geht es weiter. Jesus spricht, hören Sie Mose und die Propheten nicht, dass er spricht hier durch einen vorgestellten Abraham, der im Gleichnis vom reichen Mann und Lazarus zu Wort kommt, der dann spricht, hören Sie Mose und die Propheten nicht, so werden sie auch nicht sich auch nicht überzeugen lassen, wenn jemand von den Toten auferstünde. Es geht darum, der reiche Mann, der in die Hölle landet, bittet, dass Abraham Lazarus zurückschickt, damit wenigstens seine Brüder davon erfahren, was passiert, wenn man nicht so lebt, wie es das Gesetz Mose vorschreibt. Aber Jesus sagt, hören Sie Mose und die Propheten nicht, dann wird auch nichts anderes nützen. Also Mose und die Propheten, in dieser Kontinuität steht Jesus. Das lesen wir auch in Lukas 24, 27, als hier berichtet wird von Jesus, als er die zwei Jünger auf dem Weg nach Emmaus trifft und mit ihnen ein Stück Wegs geht. Und da heißt es, und er fing an bei Mose und allen Propheten und legte ihnen aus, was in der ganzen Schrift von ihm gesagt war. Kontinuität. Matthäus 19, 7 bis 9. Wieder eine Streitfrage. Und da fragen die Menschen, warum hat dann Mose geboten, ihr einen Scheidebrief zu geben, nämlich einer Frau, die geschieden werden soll, und sich von ihr zu scheiden. Er sprach zu ihnen, nämlich Jesus, Mose hat euch erlaubt, euch zu scheiden von euren Frauen, eures Herzens Härte wegen. Von Anfang an aber ist nicht so gewesen. Ich aber sage euch, wer sich von seiner Frau scheidet, es sei denn wegen Ehebruchs und heiratet eine andere, der bricht die Ehe. Hier sehen wir, wie Jesus einen neuen Ton anschlägt. Auf der einen Seite beruft er sich auf Mose, aber sagt, so ist es nicht von Anfang an gewesen. Das ist etwas, was Mose euch gegeben hat an einer Gesetzeslösung wegen eurer Herzenshärte. Aber ich sage euch, wer das tut, es sei denn wegen Ehebruchs, der bricht die Ehe. Also er hat eine neue Qualität eingeführt und das sehen wir nachher bei der Bergpredigt massiv. Mose spielt eine große Rolle in den Evangelien. Erstaunlicherweise wird er bei Matthäus nur 7-mal erwähnt, wo doch Matthäus sehr stark sich auf das Alte Testament bezieht. Bei Markus, in dem viel kürzeren Evangelium von nur 16 Kapiteln, wird Mose 9-mal erwähnt. Bei Lukas sind es schon 12 und beim letzten Evangelium Johannes wird Mose 13-mal erwähnt. Und ich möchte auf einige Stellen aus dem Johannesevangelium eingehen, weil hier ganz deutlich wird, wie Jesus sich zu Mose gestellt hat. Schon im Prolog, am Ende des Prologs vom Johannesevangelium, Vers 17 des ersten Kapitels, heißt es: Denn das Gesetz ist durch Mose gegeben, die Gnade und Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Es geht nicht darum, dass das Gesetz aufgehoben ist, sondern dass die Gnade dazu kommt und die Wahrheit, die ein Menschenleben neu gestalten kann. In Kapitel 3, Vers 14 und 15, also direkt vor der Kurzfassung des Evangeliums, das wir alle im Konfirmandenunterricht vermutlich gelernt haben, so sehr hat Gott die Welt geliebt und so weiter. Da heißt es hier in Vers 14 und 15, und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden, damit alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Und jetzt merken wir darauf, wer handelt. Um wen geht es? Im Alten Bund richtet Mose die Schlange auf, die eherne Schlange, damit die Menschen auf die Schlange schauen und sich erinnern, es wurde uns schon im ersten Buch Mose, wie wir gestern Abend gehört haben, im Zusammenhang des Sündenfalls, dass die Schlange zertreten wird vom Nachkommen des Weibes oder der Frau. Auf diese Schlange, diese nicht lebende Schlange, diese tote, drapierte Schlange, auf diese Schlange soll der Mensch schauen, das heißt auf die Verheißung Gottes schauen und damit rechnen. Mose ist nur ein Instrument, er richtet das auf. Aber bei Jesus wird er selbst ans Kreuz gebracht. Er ist das Objekt des Glaubens. An Jesus soll unser Glauben sich ausrichten. Auf ihn sollen wir schauen. Wie es wir vom Hebräerbrief her kennen, es wurde am Anfang bei der Begrüßung gesagt, aufsehen auf Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Der Menschensohn muss erhöht werden, damit alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Starke Worte. Jesus sagt hier, Mose war ein Mittler, aber ich bringe euch selbst das ewige Leben und das Heil. Johannes 5, 45 folgende lesen wir: Ihr sollt nicht meinen, dass ich euch vor dem Vater verklagen werde. Es ist einer, der euch verklagt, Mose, auf den ihr hofft. Wenn ihr Mose glaubtet, so glaubtet ihr auch mir, denn er hat von mir geschrieben. Wenn ihr aber seinen Schriften nicht glaubt, wie werdet ihr meinen Worten glauben? Was hat denn Mose von Jesus geschrieben? Diese zentrale Stelle aus dem fünften Buch Mose, Kapitel 18, Vers 15, einen Propheten wie mich wird dir der Herr, dein Gott, erwecken aus dir und aus deinen Brüdern. Dem sollt ihr gehorchen. Das ist erstaunlich. Mose schafft sich selber ab. Einen Propheten wie mich wird dir der Herr, dein Gott, erwecken aus dir heraus. Es wird einer kommen, der wird meine Stelle einnehmen. Und darauf bezieht sich Jesus. Mose hat das Gesetz gebracht, das war gut so. Aber jetzt bin ich da. Jesus, dessen Name der Helfer, der Heiland bedeutet, der selbst die Rettung ist. Kontinuität ja, aber etwas radikal Neues sehen wir hier in diesem Selbstanspruch Jesu. Ein Kapitel später sagt Jesus zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, nicht Mose hat euch das Brot vom Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahre Brot vom Himmel. Denn Gottes Brot ist das, das vom Himmel kommt und gibt der Welt das Leben. Da sprachen sie zu ihm: Herr, gib uns alle Zeit solches Brot. Jesus aber sprach zu ihnen: Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern, und wer an mich glaubt, den wird nimmermehr dürsten. Hier eine ganz zentrale Stelle. Wir kommen noch einmal darauf zurück, wenn es um den neuen Bund in Christi Blut geht. Er selbst, das Brot des Lebens. Das Manna, das ja nur bis zum anderen Morgen geblieben ist und dann verfault war. Man konnte es nicht aufheben. Jesus sagt, er ist das Brot, das bleibt. In der Auseinandersetzung um die Frau, die bei Ehebruch ertappt wurde, beim Laubhüttenfest, haben die Menschen ja auf den Straßen gelebt, in Laubhütten, sehr dürftige Unterkünfte. Man hat gesehen durch die losen, mit Blättern behangenen Wänden, man hat alles gehört. Es war also kein Wunder, dass sie aufgeflogen ist dabei, dass sie in die falsche Laubhütte eingekehrt ist. Da fragen ihn die Menschen: Mose aber hat uns im Gesetz geboten, solche Frauen zu steinigen. Was sagst du? Hier wird die Frage gestellt: Bist du einer, der sich unter das Gesetz Mose stellt oder nicht? Und das ist auch die zentrale Frage für uns. Als sie nun fortfuhren, ihn zu fragen, richtete er sich auf und sprach zu ihnen: Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie. Jesus bringt seine Autorität ins Spiel. Er bezieht sich nicht mehr auf Mose, sondern spricht die Menschen in ihrem Gewissen an. Und von dem Menschen, den Jesus geheilt hat am Teich Bethesda, nein, Entschuldigung, das ist jetzt Johannes 9, bei einer anderen Heilung, da schmähen die Menschen den Geheilten und sprechen: Du bist sein Jünger, wir aber sind Moses Jünger. Wir wissen, dass Gott mit Mose geredet hat. Woher aber dieser ist, wissen wir nicht. Und was sagt der Geheilte? Von Anbeginn der Welt hat man nicht gehört, dass jemand einem Blindgeborenen die Augen aufgetan habe. Hier ist jemand, das, was er tut, das weist ihn aus als einer, der von Gott kommt und Gottes Autorität hat. Noch vor der Pause diese eine Folie. Gehen wir zum Matthäus-Evangelium zurück. Josef stand auf, nahm das Kindlein und seine Mutter mit sich bei Nacht und entwich nach Ägypten und blieb dort bis nach dem Tod des Herodes, damit erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten gesagt hat, der da spricht: aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Auch hier ein klarer Hinweis, wie Mose das Volk Israel aus Ägypten geführt hat. So kommt Jesus Christus, wird geboren und aus Ägypten kommt er in sein Eigentum, das ihn ja leider nicht aufnimmt. Aber trotzdem, er hat den Anspruch des neuen Mose. Wir machen weiter in unserem Thema Jesus, der neue Mose, mit einer Beobachtung ebenfalls aus dem Johannesevangelium. Sie erinnern sich an die Taufe Jesu am Jordan, wie er zu seinem Vetter Johannes dem Täufer geht und darauf besteht, dass er von ihm getauft wird. Und dann geht er ja seines Weges und geht an einer kleinen Gruppe von Johannesjüngern vorbei, die ihn dann fragen, Meister oder Lehrer, Rabbi, wo bleibst du, wo schläfst du? Und er sagt, kommt und seht. Auf dem Weg dorthin, wo Jesus wohl nächtigen wollte, sehen sie einen unter dem Feigenbaum sitzen. Es handelt sich um Nathanael, einer aus der Clique der anderen von Galiläa. Er ist aus Kana, aus der Stadt, wo Jesus sein erstes Wunder getan hat. Und später stößt Nathanael zu ihnen und da heißt es, Jesus sah Nathanael kommen und sagt von ihm, siehe, ein rechter Israelit, in dem kein Falsch ist. Nun lesen wir wahrscheinlich meistens drüber und denken, ja, was ist so besonders an der Aussage? Siehe, ein rechter Israelit, nicht ein rechter Jude, ein rechter Israelit. Mose hat das Volk Israel aus Ägypten geführt und in das verheißene Land. Und Jesus ist gekommen zum Hause Israel, nicht nur zu dem einen Stamm Juda, das zu dieser Zeit noch im Heiligen Lande lebte. Wie antwortet Nathanael? Er sagte, Rabbi, du bist Gottes Sohn, du bist der König nicht von Juda, der König von Israel. Das ist der Anspruch Jesu. Er ist der Messias Israels. Wer meint, Jesus hätte damals den Plan gehabt, ja, die Römer aus dem Land zu verjagen und König in Jerusalem zu werden über Juda, der verkennt die Tatsache, dass Jesus gar nicht zu Juda gekommen ist, sondern zu ganz Israel, zu allen 12 Stämmen als Messias. Später im Johannesevangelium in Kapitel 8 lesen wir ab Vers 43, in einer Auseinandersetzung mit den Judäern. Das Johannesevangelium enthält sehr viel Kritik an die Judäer. Bei uns in der deutschen Bibel heißt es immer die Juden. Aber im Griechischen steht die Judäer. Und die Judäer sind diejenigen, aus denen dann das Judentum entstanden ist, wie wir es heute kennen. Das Judentum als eine religiöse Bewegung, die im Grunde verzichtet auf die Verheißung Gottes an Abraham, dass das Land Israel sein Geschenk an dieses Volk ist. Man hat die Religion von der Politik getrennt und hat gesagt, man kann ja auch an Gott glauben, ohne jetzt darauf zu bestehen, dass man im Eretz Israel, im Lande Israel wohnt. Und in dieser Auseinandersetzung mit den Judäern, da benutzt Jesus so richtig harte Bandagen. Es hat mit Antisemitismus nichts zu tun, die Kritik an die Judäer, sondern die Kritik geht dahin, dass sie die Verheißung aufgegeben haben. Erst in unserer Zeit, mit dem Aufkommen des Zionismus, ist diese Verheißung wieder entdeckt worden von den Judäern und sie nennen ihr Land heute bezeichnenderweise nicht Judäa, sondern wieder Israel. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass man das unterscheidet. Also, warum versteht ihr denn meine Sprache nicht, sagt er zu ihnen, weil ihr mein Wort nicht hören könnt. Ihr habt den Teufel zum Vater und nach eures Vaters Gelüste wollt ihr tun. Der ist ein Mörder von Anfang an und steht nicht in der Wahrheit, denn die Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er Lügen redet, so spricht er aus dem eigenen, denn er ist ein Lügner und der Vater der Lüge. Was macht der Satan? Der bringt den Menschen von den Verheißungen Gottes ab. Und darum diese Kritik an die Judäer. Aber zurück zu Mose und das Manna, wie wir es aus Kapitel 6 gesehen haben. Ich habe ja gesagt, wir kommen nochmal darauf zurück. Mose brachte Manna und Wachteln, Jesus seinen Leib und sein Blut. Ich lese den Zusammenhang, einen Teil davon aus Johannes 6, 31 bis 33. Unsere Väter haben in der Wüste das Manna gegessen, wie geschrieben steht. Er gab ihnen Brot vom Himmel zu essen. Da sprach Jesus zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, nicht Mose hat euch das Brot vom Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahre Brot vom Himmel. Denn Gottes Brot ist das, das vom Himmel kommt und gibt der Welt das Leben. Das Brot, das Leben gibt. Etwas später, ab Vers 48, sagt er, ich bin das Brot des Lebens. Eure Väter haben in der Wüste das Manna gegessen und sind gestorben. Dies ist das Brot, das vom Himmel kommt, damit wer davon isst, nicht sterbe. Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel gekommen ist. Wer von diesem Brot isst, der wird leben in Ewigkeit. Und dieses Brot ist mein Fleisch, das ich geben werde für das Leben der Welt. Eine Überhöhung dessen, was Gott in Mose und bei Mose, durch Mose tut. Und darum versteht sich Jesus als der Mittler eines neuen Bundes. Wir reden ja vom Neuen Testament, das heißt nichts anderes als der neue Bund. Das hat Jesus gebracht. Nun, was ist das für ein neuer Bund oder neues Testament? Jesus sagt es bei seinen Einsetzungsworten, Lukas 22, 20, desgleichen auch den Kelch nach dem Mahl gab er ihnen und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Jeder Bund hat ein Bundeszeichen. Bei Noah war es der Regenbogen am Himmel. Bei Abraham war es die Beschneidung Bei Mose war es das Gesetz und bei Jesus ist es sein Leib und sein Blut. Durch diese Bundeszeichen wird ein Mensch in den neuen Bund aufgenommen, wo wir vertrauen darauf, dass wir das neue Leben durch Jesus Christus haben. Durch sein unschuldiges Leiden und Sterben, dass er sein Leib für uns gibt, damit wir das Leben haben können, dass er sein Blut für uns vergießt, damit wir sein Leben haben können. Da wird ein Mensch zu einem Teilhabenden an diesem neuen Bund. Und wo es einen neuen Bund gibt, gibt es natürlich auch ein neues Gesetz. In der Bergpredigt gibt es eine ganze Reihe von sogenannten Antithesen, wo auf der einen Seite vorgehalten wird, was den Alten gesagt ist im Gesetz des Mose. Und dann aber auf der anderen Seite den Menschen vorgehalten wird, ich aber sage euch. Den Alten ist gesagt, ich aber sage euch, ich will nicht alle Stellen nehmen, aber nur ein paar, die wir sowieso kennen und möchte die in Erinnerung rufen. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten. Wer aber tötet, der soll des Gerichts schuldig sein. Ich aber sage euch, wer mit seinem Bruder zürnt, der ist des Gerichts schuldig. Wer aber zu seinem Bruder sagt, du nichts nutz, der ist des Hohen Rats schuldig. Wer aber sagt, du Narr, der ist des höllischen Feuer schuldig. Ergo, wir sind alle schuldig nach dem Gesetz Jesu. Was hier gesagt ist, ist, man kann sich an einem Gesetz vielleicht der Form nach halten. Aber wie oft haben wir einem Menschen in Gedanken gesagt, ich könnte dich würgen? Oder wie es die Jugendlichen eher heute sagen, ich könnte dich killen. Wir kennen das. Und Jesus sagt, es geht nicht um die Form, es geht um den Inhalt. Was in unserem Herzen, was in unseren Gedanken sich bewegt. Ein anderes Beispiel, ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen. Ich aber sage euch, wer eine Frau ansieht, sie zu begehren, der hat schon mit ihr die Ehe gebrochen in seinem Herzen. Wenn dich aber dein rechtes Auge zum Abfall verführt, so reiß es aus und wirf es von dir. Es ist besser für dich, dass eins deiner Glieder verderbe und nicht der ganze Leib in die Hölle geworfen werde. Wenn dich deine rechte Hand zum Abfall führt, so hau sie ab und wirf sie von dir. Es ist besser für dich, dass eins deiner Glieder verderbe und nicht der ganze Leib in die Hölle fahre. Ein ganz anderes Maßstab. Jesus will uns zeigen, ja, ihr Scheinheiligen, ihr meint dadurch, dass ihr die Form wahrt, dass ihr überzeugen könnt. Aber es geht um das Herz. Vollends wird das offensichtlich an der Antithese, ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deine Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Das ist nicht expressis verbis im Alten Testament, im Gesetz gesagt, aber es ist impliziert. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen, damit ihr Kinder seid eures Vaters im Himmel. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Spätestens an der Stelle merken wir doch alle, wie wenig wir das Gesetz Christi erfüllen können. Er fährt fort, denn wenn ihr liebt, die euch lieben, was werdet ihr für Lohn haben? Tun nicht dasselbe auch die Zöllner? Und wenn ihr nur zu euren Brüdern freundlich seid, was tut ihr Besonderes? Tun nicht dasselbe auch die Heiden? Darum sollt ihr vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Sein wie unser Vater im Himmel. Das ist das Ziel. Ein Ziel, das wir in der gefallenen Welt nicht verwirklichen werden. Aber es soll nicht heißen, dass wir es nicht versuchen. Man braucht immer höhere Ziele als die, die man erreichen kann. Sonst wird man nie das Beste aus sich herausholen. Ich meine nicht, dass wir irgendwie das aus uns herauswinden könnten, aber wir brauchen doch dieses Ziel, so zu werden, wie Jesus Christus es uns gezeigt hat, wie der Vater ist. Und zum Schluss noch zwei Worte, die immer wieder wiederkehren in der Verkündigung Jesu, meine Worte. Er bezieht sich schon auf Mose, er bezieht sich auch auf die Propheten, er zeigt eine Kontinuität, er sagt aber auch, ich aber sage euch und meine Worte. Er ist die ultimative Autorität. An einer Stelle sagt er, wer sich aber meiner und meiner Worte schämt unter diesem abtrünnigen und sündigen Geschlecht, dessen wird sich auch der Menschensohn schämen, wenn er kommen wird in der Herrlichkeit seines Vaters mit den heiligen Engeln aus der apokalyptischen Rede am Ende des Lukas-Evangeliums. Auch Lukas 21, 32, wahrlich, ich sage euch, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis es alles geschieht. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte vergehen nicht. Was für ein Anspruch. Mose hätte das von sich nicht gesagt. Er hätte vielleicht sagen können, die Worte auf den Tafeln des Gesetzes vergehen nicht, aber nicht meine Worte. Aber Jesus ist der neue Mose, er ist mehr als Mose. Und dann Johannes 5, Vers 24, zum Schluss, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Nicht unsere Werke retten uns, nicht das Halten eines Gesetzes. Das Gesetz, das Jesus uns aufgezeigt hat als das wahre Gesetz, ist viel edler, viel höher, als wir jemals erreichen könnten. Das müssen wir aber auch nicht, sondern sein Wort hören, seinem Wort glauben, dem Vater glauben, der ihm gesandt hat. Und wer das tut, wer sich an den Worten Jesu hält, festhält, der ist bereits vom Leben, vom Tod zum Leben hindurchgedrungen und kommt nicht in das Gericht. Ist das nicht eine herrliche Verheißung? Daran können wir uns festhalten. Lasst uns die Hände falten. Herr Jesus Christus, wir danken dir für all das, was du an Erkenntnis vom Vater gebracht hast, dass du uns gezeigt hast, wie er ist, in all dem, was du gesagt und getan hast. Und wir danken dir, dass du uns zu seinen Kindern machst, durch den Glauben, durch das Festhalten an dir, an deinem Wort, an deinem neuen Bund, in deinem Blut. Und wir bitten dich, schenk es uns, dass es an unserem Leben auch zu erkennen ist, wessen Kinder wir sind. In deinem heiligen Namen bitten wir. Amen.